Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 8.8.2022. Neben mir sitzt ein ausgeschlafener Andreas, der allerdings am Wochenende hin und wieder ein bisschen hyperventiliert hat und in eine Thermik eingehüllt war.
Naja, ausgeschlafen ist gut. Wir hatten ja den Kongress hinter uns und da wir ja eine Zeitverschiebung hatten und der Kongress aus unserer Zeit morgens dann eben halt um 5 Uhr anfing, dann mussten wir doch schon relativ früh raus aus den Federn und waren um 4 Uhr schon unterwegs ins Büro, um dann den ganzen Tag das zu begleiten, um dann abends ins Koma zu fallen. Aber wir sind sehr froh darüber. Wir haben es hervorragend hinter uns gebracht und darüber sind wir sehr dankbar, zumal man ja auf die technischen Möglichkeiten keinen direkten Einfluss hat. Und es hat wunderbar geklappt. Unser Team hat hervorragend gearbeitet.
Ja, nochmal Dank an alle Referenten, an das ganze Team, dass es so gut geklappt hat. Und ja, wir sind einfach dankbar. Aber Andreas, du kommst trotzdem nicht umhin, uns zu erzählen, wie dein Wetter wird.
Ja, endlich wird es so, wie ich es gewünscht hatte. Wir hatten die letzten Tage wirklich einen prallen Sonnenschein. Es ist stahlblauer Himmel und nur Sonne und 28, 30 und auch über 30 Grad. Und heute kühlt es sich ein bisschen runter. Gefühlte 27 sollen es werden, 23 wahrscheinlich dann konkret. Und wir hoffen, dass es ein bisschen regnet. Das wird Zeit wieder. Und wenn wir Glück haben, könnte es die nächsten 2-3 Tage immer wieder Regen geben, ein bisschen, was der Natur unglaublich gut tun würde.
Regen, werde mal Regen, aber noch ist er nicht da.
Ja, so ist es.
Wir warten, dankbar. Und ihr Lieben, wir haben ja am Freitag keinen Podcast gehabt. Irgendwie fehlt einem auch etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man genügend andere Dinge zu tun hat. Und deswegen ist es schön, dass wir uns jetzt hier wieder einfinden und die Welt beleuchten. Und ich möchte noch einmal sagen, wir hatten neulich mal über die Zuschrift, haben wir übrigens schon gesprochen, wie jemand dann gesagt hat, ja, da ist ja so viel Panik dabei. Also, wir versuchen vorzubereiten. Jeden, der die Augen und Ohren geöffnet hat und der die Sinne weit öffnen kann, damit er einen weiteren Radius bekommt und vielleicht auch in der Lage ist, ein bisschen weiter im Voraus zu denken und zu erkennen, als das, was einem vorgegeben wird in den Mainstream-Medien. Wir lesen auch andere Medien, wir studieren sie auch im Ausland und sammeln so unsere Informationen zusammen, um möglichst ein gesamtheitliches Bild euch zu geben. Und ja, da sind natürlich auch Szenarien dabei, über die man am liebsten gar nicht reden würde. Wir tun es trotzdem, damit ihr euch vorbereiten könnt, so gut es geht, auf diese Zeit. Und wir werden auch heute wieder Meldungen hier miteinander besprechen. Andreas hat wieder von mehreren seiner Informanten Details bekommen, die darauf zielen, was in Deutschland sich in den nächsten Monaten im Herbst, Winter alles verändern bzw. anbahnen wird. Aber lass uns mal mit dem Ausland anfangen, Andreas. Und wir hatten letzte Woche darüber berichtet, Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, war nach Taiwan gereist, obwohl die Chinesen gesagt haben, lasst das lieber, haltet die Finger weg von Taiwan, das gehört zu uns und nicht zu euch. Es ist ein Riesenstreit ausgebrochen und es gibt jetzt inzwischen mehrere Stimmen, die warnen und sagen, diese Taiwan-Thematik könnte brisanter sein als der gesamte Ukraine-Krieg. Das ist zum Beispiel Josef Puntigam. Das ist ein ehemaliger Brigadier des österreichischen Bundesheeres. Und der rät nun ganz deutlich dazu, den strikten Fokus auf den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland loszulassen, denn es stehe einiges anderes im Haus, was wirklich auch gefährlicher werden kann. Report 24 hat letzte Woche, also am Samstag, einen Artikel veröffentlicht und da sind so ein paar seiner Zitate auch zu lesen, Andreas. Du hast dir das mal angeschaut.
Ja, der Herr Puntigam ist ein wirklicher Militärexperte, ein Klardenker, das muss man ganz klar sagen. Und er spricht auch aus der Erfahrung der strategischen Praxis. Und vor allem hat er klar erkannt, dass der aktuelle Taiwan-Fall, so wird das ja bezeichnet, als weit brisanter eingeschätzt werden muss als der gesamte Ukraine-Krieg. Und Puntingham fordert explizit, dass das große Ganze auf keinen Fall aus den Augen verloren werden darf. Und deshalb fordert er Europa auf, sich selbst zu schützen. Und das meint er auch und vor allem in militärischer Hinsicht. Interessante Aussage.
Ja, es sind ja immer wieder diese Kriegsszenarien, die jetzt getrommelt werden. Er herrscht in der Ukraine der Krieg, in Europa in gewisser Weise inzwischen auch. Da geht es jetzt um Versorgungskrise, um Lieferengpasskriege und so weiter. Und das Ganze wird nicht besser, sondern spitzt sich zu. Nun war ja Frau Pelosi als dritthöchste Politikerin nach dem Präsidenten und Vizepräsidenten in Taiwan. Und China sagt, das wird Konsequenzen haben. Wir sprechen auch gleich schon über die Sanktionen, die China erlassen hat. Diese Ankündigung war aber zu erwarten, weil die Chinesen das angekündigt haben. Und man liest jetzt überall vom Einsatz chinesischer Kampfjets, die offenbar bewusst den taiwanesischen Luftraum verletzen. Außerdem wurden gegen Taiwan diverse Wirtschaftssanktionen angekündigt, also nicht nur personelle, sondern auch Wirtschaftssanktionen, kommen wir auch gleich drauf. Wie würdest du das einordnen?
Wir hatten ja am letzten Mittwoch darüber gesprochen, über die Konsequenzen der Ökonomie. Das heißt, wenn also Taiwan in irgendeiner Form mit entsprechenden Sanktionen belegt wird, die ja den größten Teil der gesamten Chipproduktion der Welt, also quasi ohne Taiwan läuft gar nichts. Das ist jetzt die eine Situation. Und jetzt geht es hier um die politische und militärische Situation, was die Sicherheitslage anbelangt. Und diese Situation muss man als äußerst ernst einschätzen. Und sie sind weit dramatischer für das gesamte Weltgeschehen als der Ukraine-Konflikt, der ja aus meiner Sicht immer mehr auch als Ablenkung der großen eigentlichen Spannungen in Fernost genutzt wird. Und im Falle eines militärischen Konflikts in Taiwan müssen die USA als selbsternannte Schutzmacht von Taiwan, so haben sie sich ja im Prinzip aufgebaut, mit allen Mitteln an der Seite Taiwans bleiben, wenn die Vereinigten Staaten auch nur halbwegs glaubhaft auftreten wollen. Und dieser drohende Krieg ist aus Sicht der USA dann als erste Priorität einzuordnen. Den ist China definitiv näher als Europa. Puntingham sagt ganz klar, dass Europa erst in der zweiten Reihe steht und sich selbst schützen muss und nicht auf die US-Armee bauen sollte. Er spricht zwar hier von einer engen Anlehnung Europas, zum Beispiel an die Weltraumtechnologie oder die maritime Logistik der USA, aber letztlich erkennt man zwischen den Zeilen, dass er Europa dann auf sich ganz allein gestellt sieht, zumindest was den konventionellen Krieg angeht. Und das ist ja der Entscheidende eigentlich immer.
Ja, aber wie weit wäre denn Europa überhaupt in der Lage, sich militärisch aus eigener Kraft zu schützen?
Aus eigenem Interesse sollte eine weitgehende militärische Autarkie immer das Ziel sein. Aber davon sind die Länder Europas, und zwar pauschal, meilenweit entfernt. Die sind also gar nicht in der Lage, entsprechend die Kraft zu haben. Der Ukraine-Krieg ist übrigens aus meiner Sicht ja sowieso nur eine militärische Auseinandersetzung zwischen USA und Russland. Auch wenn das keiner so nennt oder so nennen darf, machen wir uns nichts vor. Für mich ist es eine Art Stellvertreterkrieg. Aber das ist trotzdem meine Meinung. Bevor du da was sagst, möchte ich das gleich dazu sagen. Europa wird da eben mehr oder weniger durch die US-geprägte NATO-Führung regelrecht mit reingezogen. Und ich habe ja relativ oft gesagt, dass ich denke, dass die NATO gegen die eigenen Mitglieder der NATO arbeitet. Wenn man das mal durchdenkt, kommt man irgendwie um diese Vermutung gar nicht rum. Aber es ist natürlich nur eine Verschwörungstheorie. Nein, nicht mal das Indizien. Das ist also kein Beweis. Das Problem ist, dass wir keine mediale Kommunikation in der Presse oder sonst wo von strategischen Sachverständigen zu diesem Ukraine-Konflikt erleben, sondern quasi nahezu nur emotionale Meinungsmache von Nichtfachleuten serviert bekommen. Die gesamten Zeitungen sind voll von irgendwelchen Emotionen, also Meinung statt Sachverstand. Und das ist eine gefährliche Situation. Das ist in Anbetracht der Lage, dass viele Länder Europas längst als Kriegsteilnehmer gegen Russland angesehen werden müssen, der pure Wahnsinn. Also so sehe ich das zumindest.
Es gab einige wenige Stimmen in den Mainstream-Medien. Ich erinnere mich an einige wenige Interviews mit dem ehemaligen Hamburger Bürgermeister Klaus von Donani. Der durfte in einigen wenigen Sendungen etwas sagen. Und sehr, so richtig ein paar Militärs noch, die sich klar positioniert hatten, aber sehr viel mehr ist da nicht passiert. Andreas, die echten Experten und Strategen, die hinter den Kulissen wirken, welche Prognosen geben die denn ab?
Naja, wenn die USA weitere Kriege im fernen Osten wie in Taiwan jetzt mitbefeuern, dann wird die Konzentration der Vereinigten Staaten ganz klar dort liegen und die Europäer müssen dann sehen, wie sie klarkommen. Mehr noch, die werden ja sogar mit reingezogen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie die Fregatte Bayern dort bei Japan rumkursiert und an den japanischen Manövern mitmacht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch Japan mehr oder weniger durch einen starken Einfluss der Vereinigten Staaten geprägt ist. Das muss man ganz deutlich immer noch mal sagen, das ist ein bisschen vergleichbar mit Deutschland, auch was die US-Soldatenpräsenz in den jeweiligen Staaten Deutschland und Japan anbelangt. Also es muss hier ziemlich klar erkannt werden, dass Europa im ganzen Theater dieser Weltpolitik nicht die erste Geige spielt. Da sind ganz andere Mächte in der vorderen Reihe. Da haben wir die Atommächte, zum Beispiel USA, Russland, China, Indien, Pakistan, alles Atommächte. Natürlich auch andere wie Nordkorea und der Iran, die ja auf dem Weg dahin sind. Europa wird in diesem ganzen Gemenge mehr oder weniger nebenbei als wirtschaftlicher Konkurrent regelrecht ausgeschaltet. Und das passt natürlich auch der ganz westlichen Wirtschaft zum Beispiel, weil wir sehen müssen, dass das Angebot reduziert werden muss weltweit durch eine Veränderung der Ökonomie. Und das sehen wir ja jeden Tag an der Deindustrialisierung, die man dann gerne als ökologischen Umbau der Wirtschaft verkaufen will. Also mit dem drohenden Krieg, der sich schnell aus der Ukraine heraus in ganz Europa ausweiten könnte. Und wir sehen ja, was da überall für Punkte sind. Denken wir an Serbien, Kosovo, Suwalki-Gasse und all diese Dinge. Dann kann man damit den europäischen Konkurrenten aus internationaler Sicht regelrecht mit sich selbst beschäftigen. Und die dann frei werdenden Marktanteile, die könnte man dann vereinnahmen von Seiten der Orchestrierer. Also man muss einfach wissen, hier spielen ökonomische Finanzinteressen eine Riesenrolle.
Ja, das kann man auf den ersten Blick als Otto-Normalverbraucher vielleicht so gar nicht erkennen. Wenn wir jetzt den Blick auf das Ganze werfen, was glaubst du, wohin wird diese Welt gehen? Und immer wieder die wichtigste Frage, was ist zu tun?
Na, wir werden sehen, was da zu tun ist. Es gibt eine ganz riesige große Allianz, zum Beispiel zwischen China, Russland und Indien. Und deren Fokus liegt jetzt auf dem strategischen Gebiet Afrika. Nochmal, es geht um die Ökonomie. Und Afrika ist mehr oder weniger ihnen sehr zugetan, dem Osten. Und wir sollten also uns nicht ausschließlich auf den Ukraine-Krieg jetzt und im Prinzip Sanktionen gegen Russland konzentrieren, sondern die übergreifende Lage hinter diesen ganzen Verwerfungen zu sehen, versuchen zumindest. Und wir werden sehen, ob endlich sachverständige Experten wie hochrangige Militärs und Makroökonomen in Europa, also natürlich keine gekauften Militärs und keine gekauften Ökonomen, das ist das Problem der Wirtschaft, dass man mittlerweile, gerade ich habe gestern dieses Interview gesehen mit Professor Homburg aus Hannover, der wirklich selber sich für seine Gattung der Wissenschaft schämt und sagt, es ist wirklich ein Ausverkauf der Wissenschaft, und das haben wir ja auf dem Thema, und dass die echten hochrangigen Militärs und Makroökonomen in Europa gegen diese inkompetente, von außen gesteuerte Politik aufbegehren. Und das ist der einzige Weg, der irgendwann kommen sollte.
Ja, ich danke dir bisher zu diesem Themenkomplex. Wir bleiben mal noch in dieser Region Taiwan, wo ja Frau Pelosi letzte Woche ihren ganz kurzen Blitzbesuch abgegeben hatte, mit der deutlichen Botschaft, die USA stehen hinter euch, wir kämpfen für euch, wie das eben auch damals bei der Ukraine der Fall war. China hatte vorher gewarnt, stocksauer, und die haben dann am Freitag erklärt, dass jetzt der Dialog mit den USA über eine ganze Reihe von Themen abgebrochen wird oder ausgesetzt wird. Zu diesen Themen gehören die Militärbeziehungen, die Drogenbekämpfung und der Klimawandel. Und das Thema Klimawandel, das ist allerdings ganz besonders spannend, denn Peking friert diese Zusammenarbeit mit Washington ein. Und das betrifft ja diesen weltweit hochwichtigen Themenbereich globale Erwärmung. Also der gesamte Klimawandel hängt damit zusammen. Alles, was wir hier erleben, die Digitalisierung, die Rückstufung der Energien, der Rückbau der Kohlekraftwerke, der Rückbau der Atomkraftwerke und so weiter. All das, Andreas, die Einführung der Elektroautos, die Abschaffung der Benziner- und Dieselmotoren. Das heißt also, der gesamte Wandel dieser Zeit, der Great Reset, der auch unter anderem von Davos mit orchestriert wird, gerät dadurch ins Wanken. Also das Ganze muss in Frage gestellt werden, wenn China, und die haben diese Beziehungen jetzt abgebrochen, das Ding weiter durchzieht. Denn USA und China gelten als die größten Umweltverschmutzer weltweit. Und wenn jetzt ein Land sagt, wir machen da nicht mehr mit, was sie durchaus gemacht hatten, die waren ja auch schon ganz green und haben die Green Deals gemacht, dann ist es sehr, sehr schwierig für Herrn Schwab und Co. die Dinge weiter durchzusetzen. Und es hat sich dazu ein leitender Mitarbeiter der Denkfabrik E3G gegenüber AFP geäußert. Alden Meyer heißt der Mann. Und er sagt, es sei unmöglich, den Klimanotstand weltweit anzugehen, wenn die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltwirtschaft und die Nummer 1 und die Nummer 2 der Emittenten keine Maßnahmen ergreifen. Und es hat ja bei der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow letztes Jahr, hatte es ja Vereinbarungen gegeben zwischen den Ländern und eben China über verstärkte Klimaschutzmaßnahmen. Jetzt kann es natürlich sein, dass das China alles ganz willkommen ist, weil die wahrscheinlich auch inzwischen festgestellt haben, was es mit diesen Maßnahmen auf sich hat. Wie würdest du die Entscheidung Chinas, diese Maßnahmen, diesen Dialog zu unterbrechen, auszusetzen, vielleicht ganz abzubrechen, einordnen?
Es ist in der Tat wirklich schwierig, weil die Problematik ja eigentlich wäre, die massive Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung und auch der überdimensionierte Verbrauch von fossilen Stoffen, die man verbrennt. Man hat aber, um die Menschen mehr oder weniger in eine Richtung zu treiben, wie eine Schafherde, irgendwann die Idee dieses Klimawandels offenbar gehabt. Und gerade hat das Eike-Institut dort hervorragende wissenschaftliche Arbeiten preisgegeben, wie dort beispielsweise die Temperaturen nach oben ganz klar manipuliert werden, indem man die Temperaturmessgeräte zum Beispiel nicht in Gebieten anbringt, wo sie wirklich objektiv messen, sondern subjektiv messen, nämlich wärmer. Nehmen wir mal eine Situation, wir haben einen Flughafen irgendwo in der Nähe und wir wissen, wenn eine Betonpiste durch die Sonne erhitzt wird, dass es sogar richtig nach oben flimmert, diese Wärme. Das heißt, die Atmosphäre in diesen Gebieten eindeutig wärmer ist als beispielsweise in einem Wald. Wenn man aber beispielsweise dann genau diese Temperaturfühler dort in die Nähe, zum Beispiel von solchen Landebahnen oder großen asphaltierten Flächen bringt, hat man eben halt kein echtes Bild mehr über die wirkliche Durchschnittstemperatur, sondern manipuliert hier in diese Richtung. Und das wurde ja schon von vielen Kanten immer wieder dargestellt und es gibt unglaublich viele Beweise. Mit anderen Worten, diese menschengemachte Klimaerwärmung ist hochgradig umstritten. Das soll gar nicht heißen, dass sie nicht wahr ist. Das soll auch nicht heißen, dass ich ein Klimaleugner bin. Ich würde niemals einen Klima leugnen, weil das hat es schon immer gegeben. Natürlich, auch den Wandel hat es schon immer gegeben. Aber hier geht es darum, dass man sich offenbar verrannt hatte. Und in dem Moment, wenn beispielsweise intraspezifische Aggressionen auftreten, zum Beispiel zwischen China und USA, dann kann man jederzeit diese Karte ziehen, weil man hat keine Sorge, wenn man wirklich in eine wissenschaftliche Diskussion gehen würde, zu argumentieren, diese ganze Geschichte lassen wir jetzt jetzt einfach auffliegen mit dem Klimawandel, wie man das sich eben halt so zurechtgebaut hat. Und dann könnte man über das Thema Umwelt sprechen. Das ist also, glaube ich, so dieses Eigentor, was man sich geschossen hat. Aber wir sehen, das könnte zumindest sein, dass China eigene Interessen hat, dass zum Beispiel auch Xi, der ja sehr autokratisch regiert, dass der natürlich ein Interesse hat, den Maoismus durch den Xi-ismus zu ersetzen. Das ist offenbar sein Ziel. Da spielen eben halt ganz bestimmte Hybris-Strukturen eventuell eine Rolle. Das ist nur so meine persönliche Vermutung. Und der neue Parteitag, der jetzt kommt, bringt Xi natürlich momentan in Zugzwang, weil ja auch China momentan das Problem hat mit dieser Überschuldungsproblematik im Immobilienmarkt. Das heißt, sie müssen jetzt etwas tun. Und aus diesem Grunde wollen sie jetzt die Wirtschaft nach oben prügeln, damit die Zahlen gut sind, wenn die nächste Wiederwahl von Xi ansteht.
Andreas, nun ist es ja so, wir sprechen ja hier oft auch über die neue Machtverteilung auf der Welt. Putin, aber auch Frau Merkel und andere Politiker nennen es die neue Weltordnung. Und diese neue Weltordnung, die einerseits von Davos aus gesteuert, unter anderem, oder sagen wir mal, das sind die sichtbaren Akteure, die diese Great Reset Agenda orchestrieren. Aber auf der anderen Seite wird dieser Komplex, du hast sie gerade alle genannt, und da sind noch viele mehr dabei, Indien, China, Russland, viele lateinamerikanische Länder, Afrika, mehr und mehr einen Gegenblock bilden. Jetzt hat China in Glasgow letztes Jahr sich bereit erklärt, Verpflichtungen zur Senkung der Temperaturen auf dieser Welt vorzunehmen. Und dem gefolgt sind einige andere Länder auch, weil sie gesagt haben, okay, wenn China das jetzt auch mitmacht, dann machen wir das auch. Ist durch eine solche Entscheidung jetzt von China rauszugehen aus diesen Vereinbarungen, die Gefahr damit gewachsen, dass auch andere Länder sagen, ja, okay, dann brauchen wir uns daran auch nicht mehr zu halten.
Wenn wir über China reden, müssen wir sehen, dass wir ein großes gespaltenes Lager haben in China, nämlich einmal die ökonomisch orientierten Politiker und die politisch interessierten Politiker. Diejenigen, die geostrategisch argumentieren, argumentieren komplett konträr zu denjenigen, die ökonomisch aufgestellt sind. Die Ökonomen, die sich zum Beispiel haben, ich sage mal, bereit erklärt, diese sogenannte Klimatemperatur zu reduzieren, die kommen aus der ökonomischen Fraktion, weil natürlich China abhängig ist ökonomisch von den Absatzmärkten in USA, in Europa, weil deren gesamten Produkte in allen großen Märkten, ob das jetzt Ramsch oder auch hochwertigere Waren sind, abhängig sind. Und wenn man da sich natürlich mit dem größten Marktabnehmer streitet, ist das keine gute Situation. Jetzt kommen aber neue Faktoren eine Rolle. Das heißt, durch den Taiwan-Konflikt haben die politischen Akteure in China, in der hohen Politik, natürlich jetzt Oberwasser. Und jetzt müssen die Ökonomen wahrscheinlich ein bisschen zurücktreten. Das ist der eigentliche Konflikt aus meiner Sicht, der in China stattfindet. Das haben wir sehr deutlich auch gesehen in der Verbindung, als China anfing, mit Russland zu kooperieren. Das ist ja keine Freundschaft, sondern das ist eine Zweckgemeinschaft, in die man mehr oder weniger sich selbst hat reintreiben lassen. Und da waren natürlich auch viele Ökonomen dagegen und wollten auf gar keinen Fall in China, dass China sich mit Russland in irgendeiner Form solidarisiert, weil das auch zu Sanktionen gegen China führen könnte. Aber die haben sie ja jetzt sowieso durch den Taiwan-Konflikt. Und jetzt hat das Ganze eine politische Dimension. Ehrlich gesagt geht es überhaupt nicht um die Klimaerwärmung. Ich glaube, niemandem geht es wirklich um die Klimaerwärmung. Wenn es zum Beispiel USA und Europa um die Klimaerwärmung ginge, dann würden sie sofort sagen, stopp den Krieg. Ich glaube nicht, dass der Krieg und die Riesenrüstungsproduktion, das ist die größte steigende Branche auf der Welt im Moment, dass die ausgerechnet, also der sogenannten Klimaerwärmung nun entsprechend noch zugutekommt und sie stoppt. Nein, da wird ja im Prinzip aufgrund dieser Basis der Krieg regelrecht forciert in größter Form und damit die Umweltverschmutzung immer weiter vorangetrieben. Ich glaube denen das allen nicht, dass sie das wollen. Es geht hier um finanzielle Interessen.
Ich möchte jetzt noch mal auf diese konkrete Situation eingehen. Also, die UNO hat sich zu Wort gemeldet zu diesem Vorgang. Der Sprecher von Guterres hat am Wochenende gegenüber Reportern gesagt, dass die Zusammenarbeit zwischen China und den USA bei den dringendsten Problemen der Welt unerlässlich sei. Und viele zeigen sich aufgescheucht. Es wird ja immer wieder auch behauptet, du hast gesagt, es sind zwei Seiten, die in China wirken. Und es wird ja auch immer wieder gesagt, das WEF kooperiert mit China. Nun ist aber das, was China hier entschieden hat, genau gegenläufig zu dem, was die große Agenda im Moment vorsieht. Und WEF und UNO gehören ja auch eng zusammen. Und hier gibt es jetzt also auch fast panische Reaktionen. Kann natürlich auch alles ein großes Schauspiel sein. Man kann es ja inzwischen überhaupt nicht mehr sagen. Aber die Panik könnte auch echt sein. Denn wenn China dabei bleibt und vielleicht andere Länder noch folgen, die auch großen Einfluss haben, dann wackelt die gesamte Agenda.
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Klarheit. Herr Xi ist eindeutig der politischen Fraktion zuzuordnen, nicht der ökonomischen Fraktion. Das heißt also, die ökonomischen High-Profile-Politiker sind relativ anti-Xi. Xi ist der Geostratege, der als Maoist, als Bekennender, mehr oder weniger eine große neue Weltordnung regeln will, nach chinesischem Vorbild. Und die Ökonomen sind eben halt oft in USA ausgebildet und haben ökonomische Interessen und die sagen, Hauptsache Geld wird gemacht. Nur aus Geld heraus und aus Umsätzen und Profit heraus lässt sich Macht ableiten durch militärische Aktionen und sozialistische Strukturen. Des Kampfes gegen verschiedene Völker geht das einfach nicht. Aber jetzt haben wir die neue Lage in Taiwan, dass es sich zusammenspitzt. Und jetzt müssen die Ökonomen mehr oder weniger die Hände an der Hosennaht haben und einfach abwarten. Und Xi hat jetzt im Moment Überwasser. In welche Richtung sich das entwickeln wird, das können wir noch nicht sagen. Ich glaube, unterm Strich gesehen glaubt, wie gesagt, keiner so richtig dran. Aber Xi ist momentan am Ruder und versucht jetzt geopolitisch mehr oder weniger auch mit Angst gegen Taiwan und Angst natürlich auch, die er in China verursacht bei den Chinesen, wenn nämlich USA Taiwan beisteht, dann könnte das natürlich auch zu ziemlichen Verwerfungen in China auch für die Menschen kommen. Und aus diesem Grunde hat er momentan Überwasser. Nochmal, es gibt hier einen sehr starken Kampf, ähnlich wie das auch in USA ist. Das ist bei allen imperialistischen Strukturen der Fall.
Jetzt melden sich natürlich viele Leute von den Grünen, von Greenpeace. Hier fragt jemand von Greenpeace, Li Shuo ist der Name auf Twitter, dass die Ankündigung Chinas Fragen aufwerfe, unter anderem nach den Folgen für die Klimakonferenz COP27 in Ägypten, die jetzt im November stattfinden soll. Da heißt es, was sind denn jetzt die Bedingungen für die Wiederaufnahme eines Dialogs? Sind diese Bedingungen klima- oder geopolitischer Natur? Und dieser Think Tank-Mann, der Herr Meyer, der sagt, ist das ein taktischer Zug oder ist es vielleicht ein längerfristiger strategischer Zug? Will China damit sagen, dass die Zusammenarbeit unmöglich ist, solange es Spannungen gibt zwischen USA und China? Und auch ein Autor des IPCC hat sich zu Wort gemeldet, François Guémen. Der nannte Chinas Entscheidung eine totale Katastrophe für das Klima, vergleichbar mit dem Rückzug der USA aus dem Pariser Abkommen, damals unter Trump, wir erinnern uns, womit man ja auch das Klima verändern wollte. Damals hatte Trump dieses Abkommen mit den USA gekündigt, Joe Biden hatte es dann wieder zurückgeholt. Und Biden hatte sich ja verpflichtet, die US-Emissionen bis 2030 um 50-52% gegenüber dem Stand von 2005 zu senken und bis 2050 Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Und die haben ja in den USA, ähnlich wie Herr Habeck das jetzt macht, abenteuerliche Programme aufgelegt, um das Klima zu verändern, mit vielen Windrädern, auch eben mit Abschaltung von bislang gut funktionierenden Kohlekraftwerken. Die Ambitionen von beiden werden durch das Scheitern von grünen Energieprojekten und Klimainitiativen im Kongress konterkariert. Wir haben das auch besprochen, dass da also jetzt Urteile auch im obersten Gerichtshof gefällt werden, die Herrn Biden und seinen Leuten zunehmend in die Suppe spucken. Andreas, also es scheint im Moment eine neue Energie, ein anderes morphogenetisches Feld über der Welt zu liegen, die diese einseitige Strategie, die bis jetzt stramm durchgezogen wurde in Richtung Green Deal, Europa, EU kann ein Lied davon singen, was Frau von der Leyen da alles gerade mitentscheiden will, was übrigens am Widerstand einzelner europäischer Länder ja auch scheitert und nicht durchgedrückt werden kann. Das heißt, was ich versuche mit dir zu besprechen ist, gibt es da eine wachsende Energie über dieser Welt, die diesen Plänen Einhalt gebietet?
Wir haben momentan eine schwierige Situation. Das kommt mir vor, so wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen bei der UN und all diesen Dingen, weil jetzt diese Strategien nicht so funktionieren mit der Klimaerwärmung und dem, was man sich dabei erhofft hat. Und das sehen wir ja, das hatten wir heute schon ganz am Anfang unseres Podcasts heute, dass nicht wirklich die strategischen Experten reden, sondern die emotionalen Funktionäre. Das ist ein großer Unterschied. Was ich da sehe von den Grünen beispielsweise, da wird dann eben halt diese Weltuntergangsvision dargestellt. Im Hintergrund wird das Ganze eingerahmt in der neuen Strategie, alles jetzt auf Elektro und auf Windräder und so weiter auch umzubauen, obwohl jeder Wissenschaftler weiß, dass es alles andere als umweltfreundlich ist und überhaupt nichts bringt in dem, was man dort wirklich angeblich vorhat. Dann kommt ein IPCC-Funktionär zu Wort und da haben wir nämlich einen von denjenigen, die natürlich mit an dem Trog sitzen und ob der so ganz frei ist in seiner Meinungsäußerung, das darf mal bezweifelt werden, wie das Stefan Homburg, der Professor aus Hannover, als Mathematiker gestern auch ganz deutlich machte, dass die Wissenschaft mittlerweile gekauft wird. Wir kommen immer mehr in eine Struktur rein, wo sich tatsächlich ein neues morphogenetisches Feld aufbaut. Nämlich, dass dieser Irrsinn mehr oder weniger auffliegt. Und dieser Irrsinn mit diesen ganzen Strukturen, die wir als gegeben sehen, und das hat Lichtenberg damals schon gesehen, gesagt auch, alles das, was am ehesten ausgemacht gilt, was also niemand in Zweifel stellt, was also quasi punktum als Grundgesetz dasteht, das muss immer wieder in Zweifel gestellt werden. Die Annahmefehler sind das Problem. Und wo wir dann hinkommen, ist ein neues morphogenetisches Feld, dann wird uns das Ausmaß der Umweltverschmutzung wahrscheinlich erstmal wirklich klar werden. Der Irrsinn mit den Kriegen, der Irrsinn mit den Regenwäldern, die abgeholzt werden, das ist keine Zeile mehr wert. Das ist ab und zu mal auf Seite 3 irgendwas, dass in Brasilien jeden Tag Hunderte von Quadratkilometer Regenwald abgeholzt werden oder verbrannt werden und so weiter. Nein, wir diskutieren dann darüber, dass man 5 Minuten duschen darf und so weiter und so fort. Das ist die Absurdität in Tüten. Das fällt irgendwann auf und das neue morphogenetische Feld gehört zur Klärung.
Wir haben ja letzte Woche auch über eine aberwitzige Meldung vom Stern gesprochen. Der Stern ist nicht das einzige Massenmedium, das solchen Unsinn verbreitet, dass ja Babys zum Beispiel die größte Umweltbelastung, die größte Klimabelastung seien. Auch solche absurden Informationen würden natürlich, wenn dieses ganze Modell wirklich in Frage gestellt, endlich dann auch eingestellt werden.
Ja, und auch da ist wieder dieses Paradoxon. Man spricht davon, dass Babys eine CO2-Schleuder wären, weil sie unglaublich viel Energie verbrauchen, wenn sie in Deutschland, in Europa, in den Industrieländern geboren werden. Gleichzeitig verabschiedet man eine Agenda zur Immigration, in dem Hunderttausende von Menschen aus afrikanischen Ländern, aus südlichen Ländern, wo sie wenig CO2 verbrauchen, weil es dort von Natur aus nämlich schon warm ist. Und die werden jetzt im Prinzip rübergezogen nach Deutschland oder nach Europa, wo sie dann plötzlich eine Heizung brauchen, wo sie dann plötzlich Energie verbrauchen, wo sie plötzlich alle Zug fahren und so weiter. Wenn man das Ganze mal dagegen stellen würde, dann wird der ganze Schwachsinn mit den Babys erstmal klar, dass es sich hier lediglich um eine Propaganda handelt. Und ehrlich gesagt, es ist wirklich so beleidigend. Die Beleidigung mittlerer Intelligenz, ein Baby mit einem BMW zu vergleichen und als Umweltverschmutzer.
Da muss ich dich korrigieren. Nicht mit einem BMW, sondern ich glaube mit 10 oder 20.
Ja, mag sein, wie auch immer.
So. Und gleichzeitig wird dann die demografische Krise beklagt. Gleichzeitig sagt man so, die Babyboomer, die gehen jetzt hier alle in Rente und es kommen keine Leute nach. Aber die Babys sollen eben auch nicht nachkommen, weil sie große Klimasünder sind. Ja, danke schön für diesen Themenkomplex, der uns doch schon eine halbe Stunde jetzt hier beschäftigt hat, Andreas. Wir kommen zu einer aktuellen Meldung, was Deutschland angeht. Und zwar ist das bei der Welt veröffentlicht worden. Die anderen übrigens hier, die Beiträge, die wir hier gerade durchgesprochen haben, was Taiwan angeht, das sind ausländische Meldungen gewesen vom Guardian, vom britischen oder vom Nachrichtenportal Barron's oder eben auch von einem, was war das, die New York Times. Also das heißt, wir haben auch da in den deutschen, deutschsprachigen Medien wenig Niederhall gefunden. Wir hören ja auch nicht im Brennpunkt oder in irgendwelchen offiziellen Diskussionen im Moment viel über dieses Klimathema, was China angeht. Vielleicht noch eine letzte Frage doch zu diesem Komplex. Was glaubst du, warum findet darüber so wenig Berichterstattung statt?
Ich denke mal einfach, dass viele Journalisten diese ganzen Klimanarrative selbst glauben. Das ist für mich so erschütternd, dass sie es selbst glauben, weil Journalisten, sehe ich ja an dir, wirklich eigentlich den Hang haben, investigativ, zumindest hinter den Kulissen, selbst wenn sie nach vorne nicht dürfen, hinter den Kulissen nachprüfen und checken und stellen fest, da gibt es Widersprüche. Und ich habe so das Gefühl, dass auch diese Struktur, dass so ein Staat wie China austritt, dass man dann plötzlich mehr oder weniger wie paralysiert ist. Man kann gar nicht damit umgehen als Journalist. Auf der anderen Seite gibt es dann eben halt die Strategen, die da drüber stehen, die versuchen, das Ganze einzuordnen. Und ich vermute mal, ähnlich wie ich das auch mache, welche politische oder welche ökonomische Strömung hat momentan gerade die Macht, dann kommen die ganzen Geheimdienste dazu, um festzustellen nach dem Motto, wie können wir denn jetzt unsere entsprechenden Mittelsmänner dort vor Ort unerkannt einschleusen, um dann Veränderungen reinzubekommen. Und ich vermute mal, dass dann, solange diese Strukturen noch nicht geklärt sind, wie man das eventuell verhindern kann, heute finden ja Kriege mehr oder weniger auch unterschwellig statt durch Geheimdienste. Ich denke, bis dahin gibt es auch schlicht und ergreifend einen Berichtsstopp. Denn ich denke, jeder Journalist würde von sich aus sofort darauf anspringen. Der würde auch ganz andere Artikel wahrscheinlich verfassen, als das, was er zu verfassen hat, wo es denn ja überall ein Einheitsbrei ist, wie wir es hier haben. Und das Ganze öffentlich-rechtlich, wie Frau Schlesinger gesagt hat, wir haben ja eine große Aufgabe, ja öffentlich-rechtlich und objektiv jenseits des Populismus und des Rechtsextremen. Jeder, der sich Sorgen macht, ist ja jetzt automatisch immer rechtsextrem.
Deine Lieblingsintendantin Patricia Schlesinger, Andreas, die ist ja jetzt als erstes als ARD-Vorsitzende zurückgetreten und jetzt gestern eben auch als RBB-Intendantin. Man wirft ihr eine ganze Menge vor, die ist mit dem Geld offenbar sehr großzügig umgegangen, wenn es um ihre eigenen Belange ging. Jedenfalls ist das die Darstellung in den Medien. Und jetzt bekommt sie nochmal Schlagzeilen hintendran, denn mit ihrer Kündigung verbunden hat sie Wert darauf gelegt, dass diese Kündigung von ihrer Seite ausgesprochen wird, dass sie also freiwillig den Posten räumt, wenn die vertragsrechtlichen Vereinbarungen eingehalten werden. Mit anderen Worten, da geht es um ihre Pension.
Naja, das öffentlich-rechtliche Versagen im Medienbereich hat ja jetzt einen Namen, Patricia Schlesinger. Sie bringt es natürlich auf den Punkt. Und wenn man jetzt mal der Bild-Zeitung Glauben schenkt, was sie geschrieben haben gestern, dass sie sich da ihre Chefetage, ihre Büros für 650.000 Euro hat einrichten lassen und da irgendwelche Luxusfahrzeuge fährt und so weiter. Als Manager hätte ich gar nichts dagegen zu sagen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich Topmanager eines Konzerns bin und dann zum Beispiel meinen Rücktritt vergolden lasse, mir den Hintern vergolden lasse. Es gibt ganz klare Verträge im Management und man sagt dann, okay, sie möchte jetzt ihre 15.000 Euro monatlich an Rente haben. 15.000 Euro Rente monatlich. Pension. Den Arbeitnehmer möchte ich mal sehen, der das hat. Und sie argumentiert aber nicht aus einer Position eines kaufmännischen Unternehmens, sondern einer treuhänderisch verwaltenden Unternehmung, die mit Zwangsgebühren arbeitet. Das ist ein Unterschied. Die sind nicht auf Profit ausgelegt, zumindest heißt es ja immer so, sondern sie sind ausgelegt, öffentlich-rechtlich die Interessen einer objektiven Berichterstattung nachzugehen. Dass sie das nicht tun, das haben wir oft genug erkannt, das ist das eine. Aber dass sie sich dann selbst dort oben mit diesen Zwangsgebühren eingezogenen Geldern da mehr oder weniger ein solches Luxusleben reinziehen, das spricht schon Bände für die Grundhaltung, die im Journalismus herrscht. Und ich meine damit, liebe einfache Reporter in den unteren Rängen, euch meine ich nicht, sie meine ich nicht. Ich meine natürlich diejenigen, die wirklich dann ganz oben sitzen. Und das sind klassische Verhaltensmuster von Leuten, die eben halt in die große Krippe reinkommen und dann auf gar keinen Fall den Platz mehr verlassen wollen. Dieses Verhalten ist einfach unanständig aus meiner Sicht.
Feudalistisch würde ich es mal beschreiben.
Genau, feudalistisch, weil es auf Basis von Zwangsgebühren läuft. Wenn die zum Beispiel ein Unternehmen steuern würde und sie würde Profit machen in Milliardenhöhe, weil sie so fleißig wäre, Marktanteile erobert hätte im Rahmen dieses maroden Systems, egal wie, dann könnte ich diese Ansprüche zumindest systemisch nachvollziehen. Wenn aber einer durch Zwangsgebühren mehr oder weniger von Leuten, die im Hartz-IV-Bereich oder sonst wo sind, aus dem letzten Loch diese Kohle bezahlen müssen, selbst wenn sie es nicht konsumieren, das sind Steuergelder, dann habe ich hier mehr oder weniger eine ganz andere Lage.
Ja, es ist, ich meine, Frau Schlesinger wird schon wissen, dass es eng werden könnte. Ich habe hier einen Beitrag vorliegen von Business Insider. Die schreiben, mit dem Rückzug am Sonntag, also gestern, ist die Affäre für Schlesinger noch nicht ausgestanden. Denn aktuell läuft eine externe Untersuchung. Sollte dort Fehlverhalten von Schlesinger festgestellt werden und juristisch relevante Sachverhalte vorliegen, ist auch ihre Pension in Gefahr. Und deswegen hat sie das wahrscheinlich auch geschrieben, dass sie nur unter den Umständen ihren Rückzug antritt, dass eben ihre Pension, das ist ja damit verbunden gewesen, ihr gewährt wird. Business Insider schreibt, die Altersversorgung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gilt als üppig. Die Zahlen dazu kommen nur selten ans Licht. Vor einigen Jahren wurde bei Dagmar Reim, das war die Vorgängerin von Schlesinger, bekannt, sie bekommt eine Pension in Höhe von 60% ihres letzten Jahresgehaltes. Das waren 240.000 Euro und das sind 12.000 Euro im Monat.
Genauso ist es. Und das sehen wir immer wieder. Und wenn wir uns mal ansehen, die Intendanten, ich weiß nicht, wir hatten da mal eine Statistik, wie viel 1.000 Gebührenzahler alleine jeden Monat zahlen müssen, um die Pensionen für Intendanten zu finanzieren, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Ruhestand sich befinden. Und dass da natürlich einem die Galle hochgeht und dann irgendwann der Punkt kommt, dass 84% der Menschen Zwangsgebühren ablehnen, das ist doch eine logische Konsequenz. Ich hätte sogar noch Verständnis dafür, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien ihrem Berufsbild und ihrer journalistischen Aufgabe wirklich nachkommen würden und würden objektiv berichten. Aber auch das tun sie nicht, sondern sie sind ganz deutlich in Verbindung wie mit der Wissenschaft, was neulich auch der Herr Lauterbach gesagt hat, wir nehmen die Wissenschaftler mit auf die Bühne. Die dürfen mit uns Politikern auf die Bühne kommen und dann werden sie plötzlich Superstars und solche Menschen kann man auch relativ schnell gefügig machen. Und das ist im Journalismus nicht anders. Es ist so ein Kraken, der dahinter steht an Moloch.
Was mir hier gerade bei der Rechnung auffällt, Andreas, zwischen Dagmar Reim, die war RBB-Intendantin bis 2016 und dann kam Frau Schlesinger, die hat also vor 6 Jahren das Amt angetreten oder vor 5,5 Jahren. Und es heißt hier also, Frau Reim bekommt 12.000 Euro im Monat, heute noch. Nach Informationen von Business Insider steht bei Schlesinger jetzt eine ähnlich hohe Vergütung im Raum. Sollte Schlesinger ebenfalls 60% ihres letzten Gehaltes als Pension beziehen, würde sie rund 15.000 Euro pro Monat bekommen. Andreas, Frage. Innerhalb von nicht einmal 6 Jahren sind da mal einfach 3.000 Euro mehr draufgekommen. Das sind ja Gehaltserhöhungen für die RBB-Intendanz in ganz ungeheuerlichem Ausmaß.
Und das genau in einer Zeit, wo wir immer wieder hören, wir müssen den Gürtel enger schnallen, alle müssen jetzt weiter runterfahren und die öffentlich-rechtlichen Sender kommen überhaupt nicht mit den Gebühren klar, weil sie brauchen das Geld ja, um ihre objektive Berichterstattung zu gewährleisten. Hier sehen wir, wo es bleibt. Natürlich, es ist so, wenn man an der Krippe sitzt, dann frisst man. So einfach ist das Ganze. Und wenn dann mehr oder weniger in diesen Gruppierungen mehr oder weniger eine Situation entsteht, wo man sich vom Volk mehr oder weniger auch absondert, jetzt habe ich dreimal mehr oder weniger gesagt, das ist ja furchtbar. Das heißt, man sich wirklich absondert vom Volk in eine Parallelwelt und sich eigentlich überhaupt nicht mehr für die wirklichen Belange der Menschen interessiert, sondern in seinem Kreis der hochrangigen Wissenschaftler, Journalisten, Politiker sich da ein angenehmes Leben bastelt. Das klingt jetzt einfach wie Bashen und das ist es definitiv nicht. Das ist die komplette Logik. Das große Problem ist, dass sie es ja von Generation zu Generation sowohl bei den Journalisten als auch bei den Politikern als auch bei den Wissenschaftlern immer eine Etage dümmer wird, weil keiner will einen solchen Job ja eigentlich machen, die ja auch keinen besonders guten Ruf haben. Weder Reporter haben einen besonders guten Ruf, noch haben die Politiker, noch die Wissenschaftler mittlerweile einen guten Ruf. Also versucht man natürlich, wenn man dort reinkommt und an dieser Krippe sitzt, die sehr üppig gefüllt ist, auf Steuerzahlerkosten oder Zwangsgebührenkosten, vor allem eines, durchzukommen, bis man in die Rente kommt, um dann sich den Hintern vergolden zu lassen. Und durchkommt man nur dann bis zur Rente, wenn man keine Konkurrenten hat in seinem Job. Und keine Konkurrenten hat man, indem man selbst seine Untergebenen aussucht, die kein Konkurrent sein können. Und wenn man diese Leute aussucht, wird man feststellen, dass sie noch unfähiger sind als man selbst. Und die können einem ja nicht gefährlich werden. Rücken dann aber, wenn ich dann in Rente gehe, auf. Die jetzt also quasi eine Stufe dümmer sind als ich. Die aber wiederum genau dasselbe Phänomen haben in der nächsten Generation, einen noch dümmeren zu finden, der ihnen wieder nicht gefährlich werden kann. Und wenn man das über Generationen hochrechnet, dann kommt man irgendwann dahin, wo wir heute sind. Man muss sich einfach die Gesichter nur mal ansehen.
Man könnte es auch die Spirale des Versagens nennen, denn wir sind ja jetzt schon an einem ziemlichen Zenit angekommen. Das ist übrigens etwas, was ich in meiner Zeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen erstaunt beobachtet habe. Ich habe ja so einige Volontäre beobachtet, die da reingekommen sind und ihren Weg gemacht haben. So ein Volontariat dauerte damals 2 Jahre, hat sich vielleicht verändert, inzwischen weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch noch so. Und dann gehen die durch alle Abteilungen in einem solchen Funkhaus. Und entweder sie bleiben und werden übernommen und werden dann Redakteure. Und irgendwann, ich kenne einige, die ich als Volontäre kennengelernt habe, die jetzt als große Korrespondenten in irgendwelchen fernen Ländern sind und dann irgendwann zurückkommen und dann tatsächlich Fernsehdirektor werden oder Direktorin oder eben dann sogar Intendanten. Also von der Sorte gibt es einige. Und ich habe mich damals wirklich gewundert, denn es gab bei den Volontären tatsächlich richtig gute Leute, ganz Begabte, die waren ganz helle und fix und ich hatte Freude an den. Die sind allesamt nichts geworden.
Na gut, das will man auch natürlich mit aller Kraft verhindern. Wenn ich in einer guten Position sitze und nicht viel intelligenter bin als ein Meter Feldweg, dann komme ich natürlich in die Problematik, dass ich dann jemanden reinsetze, der mir das Wasser abgräbt. Und jetzt muss ich natürlich aus der Position eines Feldweges jemanden finden, der noch tiefer liegt. Und genau, übrigens sind das auch Strukturen in allen großen Betrieben. Das haben wir bei Versicherungsgesellschaften, das haben wir bei Bankkonzernen, das haben wir in allen Industrieunternehmen. Bitte, ich sehe Sie alle nicken, die gerade zuhören. Wenn Sie einfach mal durchgehen in Ihrem Betrieb oder in eurem Betrieb, was habe ich für einen Chef? Wie sind die noch höheren, die noch höheren, die noch höheren? Da werden wir feststellen, wie kann es sein, dass solche Leute in Führungspositionen sind, während die wirklich qualifizierten Leute unten bleiben. Und was lernen wir daraus? Größe ist kein Qualitätsmerkmal. Das hat Abraham aus Santa Clara damals schon gesagt, im Rahmen der österreichischen Expansionspolitik. Sonst würde eine dicke Heustange mehr gelten als ein Zepter. Und das ist ganz wichtig. Wir brauchen wieder kleinere Strukturen. Der Mittelstand war deshalb der Garant unserer Wirtschaftsordnung, weil dort intelligente Menschen nach oben kamen und unintelligente rausfielen. Bei großen Konzernen ist genau das Gegenteil der Fall.
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, das möchten wir an dieser Stelle auch ausdrücklich betonen. Es gibt vereinzelte Exemplare, die es irgendwie geschafft haben, trotzdem tatkräftig und gutwollend an Führungspositionen zu sein, die aber auch erleben, wie schwierig es ist. Ja, und tatsächlich könnte jetzt dieser Fall Patricia Schlesinger, der ja genüsslich von den gesamten Mainstream-Medien hochgejazzt wird. Ich muss wirklich sagen, also ich bin erstaunt darüber, wie die Krähen der einen jetzt die Augen aushacken. Und ich möchte mit Frau Schlesinger nicht tauschen. Wir haben ja auch zusammengearbeitet beim NDR. Ich könnte einige Dinge auch dazu äußern, das mache ich aber nicht, weil ich mir vorstellen kann, wie es ihr jetzt geht. Und es sind ja dann auch immer Entwicklungen, die zum Nachdenken bringen und vielleicht einen in eine Veränderung auch führen, die gut ist für jemanden, ne? Dass man anfängt, mal kleinere Brötchen zu backen und vielleicht auch, wenn man aus diesem Saus und Braus rausfällt, zu erkennen, was man da wirklich alles aufs Spiel gesetzt hat. Andreas, es könnte aber jetzt auch, gerade weil diese heftige Reaktion in den Mainstream-Medien stattfindet, eine Entscheidung sein Richtung anti-öffentlich-rechtlich, wie das auch in Frankreich der Fall ist, wo Macron jetzt die Rundfunkgebühren abgeschafft hat, die ja auch, das waren glaube ich 138 Euro, die jeder Franzose jährlich entrichten musste. Und jetzt ist der Rundfunk in Frankreich sozusagen in staatlicher Hand, denn es wird jetzt vom Staat finanziert. Jetzt sagen einige, ja, damit ist ja der Einfluss des Staates noch größer geworden auf die Berichterstattung. Ist es möglich, dass es in die Richtung in Deutschland geht?
Ich denke ja. Und die Tatsache, dass du sagst, denn es gibt ja diesen Spruch, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. In Anbetracht der Tatsache, dass man das jetzt selbst tut untereinander, ist ein klares Indiz aus meiner Sicht dafür, dass sich dieses System im Finale befindet des Untergangs. Das kann man aus meiner Sicht so einfach interpretieren. Und wenn jetzt es heißt, dass Frankreich eine staatlich organisierte Medienlandschaft aufbaut, dann wird die Autokratie einfach nur noch deutlicher. Aber unterm Strich gesehen haben wir es sowieso. Weil öffentlich-rechtliche Unternehmungen sind von den Gebühren abhängig. Für die Gebühren sind aber verantwortlich die staatlichen Strukturen. Denn sie schaffen ja dafür die Gesetzesgrundlagen und die Rahmenbedingungen, dass die Gebühren überhaupt zwangsweise umsetzbar sind. Und wenn man jetzt diese zwangsweise Umsetzung rausnimmt und setzt sie direkt wenigstens ins staatliche Medium, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es zwar genauso abhängig wie vorher. Es ist im Prinzip ein Staatsfunk, aber es wird dann wenigstens transparent. Die öffentlich-rechtlichen Medien geben sich ja in irgendeiner Form dieses Image, dass sie unabhängig wären, und das sind sie definitiv nicht. Man hat nämlich gesagt, private Medien, die sind ja dann im Prinzip mehr oder weniger von ihren Banken abhängig und so weiter. Auch das stimmt. Aber der Staat ist auch von Banken abhängig. Und insomit steuern die Finanzstrukturen über das Ganze natürlich sowieso die ganzen Systeme. Also ich bin ganz klar, wenn man denn so etwas macht, der Meinung, dass es transparent bringt in Frankreich, wenn die staatlichen Sender dann auch so genannt werden.
Nun ist es ja so, dass die Mainstream-Medien in Deutschland eh schon aus Berlin finanziert werden mit hunderten Millionen zusätzlich. Also, und zwar meine ich damit nicht die öffentlich-rechtlichen, sondern die ganzen privaten großen Medien, die ohne diese Unterstützung von der Bundesregierung überhaupt gar nicht mehr existieren könnten. Ich meine, das sind ja alles eigentlich Zeichen des Verfalls oder, wie du es gerade gesagt hast, des Untergangs.
Nee, wir sehen ja auch, dass beispielsweise ein Philanthrop oder ein Oligarch, wie man es nennen will, Bill Gates, zum Beispiel in großen Bereichen die Medien und so weiter finanziert und unterstützt. Und dass da natürlich eine Unabhängigkeit raus entsteht, das kann man wohl gezweifelt wirklich in Frage stellen. Und so funktioniert diese gesamte Situation. Man versucht hier mehr oder weniger Abhängigkeitsstrukturen dermaßen zu vernetzen, aus denen man gar nicht mehr rauskommt. Und ich glaube, immer mehr Menschen erkennen das Ganze, und ich bin natürlich ganz klar gegen staatlich finanzierte Medienlandschaften. Aber eins muss man sagen, der Staat selbst ist eigentlich nicht das Problem, sondern diejenigen, die den Staat steuern. Also auch da muss man noch mal eine Schiene rübergehen. Wenn also Menschen sagen, wir müssen jetzt als Libertäre den Staat komplett abschaffen, weil der Staat hat versagt, ist das so nicht richtig. Die Staaten, die zum Beispiel oder die Völker, die keinen Staat haben, denen geht es nicht besser. Nehmen wir die Palästinenser, nehmen wir die Kurden, die sind zum Beispiel ohne Staat, geht es denen wirklich besser? Das kann man in Frage stellen, definitiv nicht. Nein, der Staat ist eine ganz wichtige Grundlage, wenn er dann tatsächlich die hoheitlichen Aufgaben wahrnimmt und nicht mehr oder weniger übernommen wird. Ohne Staat läuft es automatisch mehr oder weniger auf die Macht des Stärkeren hinaus und auf mafiöse Strukturen. Das zeigt sich immer ganz deutlich. Aber es ist ein sehr komplexes philosophisches Thema, was man mal genau durchnehmen müsste.
Jetzt hast du aber dich wieder sehr beliebt gemacht bei den Libertären.
Ich will mich nicht beliebt machen, auch nicht unbeliebt. Wenn man eine offene Diskussion darüber macht, kommt man ja auch zu Ergebnissen.
Gerade kommt die Meldung rein, Schreddi darf bleiben. Also Gerhard Schröder wird nicht aus der Partei SPD ausgeschlossen.
Na, da freuen wir uns.
Ja, und zwar gibt es dazu auch, wie der Spiegel schreibt, Begründungen. Er hat also mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen. Ein Verstoß könne Schröder nicht nachgewiesen werden. Das entschied die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover in erster Instanz. Die Entscheidung kann natürlich in Frage gestellt werden. Innerhalb des Zeitraums von 2 Wochen kann Berufung eingelegt werden. Und das erwägt bereits der SPD-Ortsverein Essen-Frohnhausen. Da wollte ich auch schon immer mal hin. Da heißt es, an der Haltung, dass Herr Schröder aus der SPD ausgeschlossen werden soll, hat sich für uns nichts geändert. Und es gibt ein paar Punkte, die die Herrschaften nicht zufriedenstellen. Ja, aber ich muss auch sagen, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, diese Meldung. Denn Herr Schröder hat nichts anderes getan, als sich diplomatisch zu verhalten und zu versuchen, streitende Parteien an einen Tisch zu bekommen, und hat auch mehr oder weniger ja sogar ein Angebot vorgelegt aus Russland, was man aber offenbar nicht annimmt oder was einen nicht interessiert.
Schröder ist ein Typ Unternehmer, denn der unternimmt etwas. Daher kommt der Begriff Unternehmer und Unternehmen. Und er ist nach Russland geflogen und versucht dort in einen Dialog zu kommen, den ganz andere Köpfe zum Beispiel, die wir finden in der NATO beim NATO-Gipfel in Spanien, was nicht gewünscht ist. Wir können sehr froh sein, wenn es überhaupt Menschen gibt. Und ich bin überhaupt kein Freund von Herrn Schröder, aber ich bin froh darüber, dass er versucht, zumindest diesen Dialog aufrechtzuerhalten, damit es auch irgendwie machbar ist, dass es nicht zu einem Krieg in Europa großflächig kommt. Ich glaube, die Realität haben viele noch gar nicht verstanden. Und wenn da Sozis aus Essen-Frohnhausen sich hinstellen, die Sozis und Sozialisten sind ja dafür bekannt, dass sie eher zu den Leistungsverteilern als zu den Erbringern gehört und auch mit dem Neidfaktor arbeiten, die da oben, wir hier unten und so weiter. Auch hier nur Emotionen, und was fehlt, ist die Expertise.
Wir kommen zum nächsten Thema. Wir verratschen uns heute ganz schön, Andreas. Ich habe hier noch so viel auf der Agenda. Die nächste Meldung ist veröffentlicht von Welt Online. Und hier heißt es, dass die Deutschen immer häufiger auf Pump kaufen. Das ist ein Verhalten, das hat Andreas mir, als wir uns kennenlernten, ans Herz gelegt. Niemals irgendetwas auf Pump. Naja gut, da war ich gerade aus der Insolvenz raus. Da habe ich sowieso keinen Pump mehr bekommen bei der Bank. Das sind nämlich dann die Umstände, die Lebensumstände. Aber das, was man hier liest, das lässt einen natürlich stutzen und aufhorchen. Es gibt eine repräsentative Umfrage der Postbank für die Welt am Sonntag. Und eine ähnliche Umfrage gab es vor 8 Jahren, 2014, da war es nur jeder Fünfte, der auf Pump gekauft hat, und 43% haben die Aufnahme eines Ratenkredits grundsätzlich damals abgelehnt. Heute sind es nur noch 31%, und es heißt hier zur Begründung, Also Jan Wiedey, Leiter des täglichen Bankgeschäfts bei der Postbank, sagt, nach 2 Jahren Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen in vielen Lebensbereichen ist die Konsumlaune der Verbraucher deutlich wieder gestiegen und wird häufiger auch über einen Ratenkredit finanziert. Und die Kreditnehmer finanzieren klassischerweise damit ein Auto, Renovierungen, die Wohnungseinrichtung, aber inzwischen nehmen auch fast 5% der Befragten einen Kredit auf, um eine Reise zu bezahlen. Und das sind 8-mal mehr als vor 8 Jahren. Und immer weniger hätten auch Hemmungen, Klamotten, also Kleidung oder ein Mobiltelefon oder gar Weihnachtsgeschenke auf Pump zu kaufen.
Das ist ja schon so, wenn man das sieht auf der ganzen Welt, man geht zu einem Autohandel oder so etwas, da steht dann irgendeine kleine Rate dran und überhaupt nicht mehr der Preis, was das kostet. Das ist eben halt dieser Niedergang des Systems. Also erst einmal ist es so, dass durch diese Kredite permanent neues Geld erschaffen wird. Wichtig ist, jeder Kredit, das ist nämlich das, was Banken machen, erschaffen das Geld neu, wenn sie es herausgeben. Das heißt, es ist nicht so, dass Leute dort Geld einlagern als Guthaben und dieses Guthaben mit einem Zinsaufschlag rausgegeben wird. Das ist nur ein Teil der Geschichte, sondern der größte Teil entsteht komplett aus dem Nichts, ex nihilo. Dient also dem System, führt aber auch dazu, dass die Geldmenge noch weiter ausgeprägt wird. Und ich glaube einfach, viele Menschen haben instinktiv verstanden, wir haben eine so hohe Inflationsrate. Jetzt nehme ich mir noch mal ein Darlehen auf, kaufe mir noch mal ein Auto und kann dann aufgrund der hohen Inflation mit weniger Arbeitseinsatz dann diese Rate wieder zurückzahlen, diesen Kredit. Das ist das, was da immer hintersteht. Das führt zu einer Erhöhung der Geldumlaufgeschwindigkeit. Man will das Geld nicht mehr halten, sondern man will es ausgeben. Das heißt, man braucht das Geld heute gar nicht mehr drucken, um die Geldmenge zu erhöhen. Man muss nur warten, dass die Leute immer mehr das Vertrauen verlieren in das Geld. Und wenn sie dann dieses Geld öfters ausgeben, als vorher, dann kommt das einer Geldmengenerhöhung quasi gleich. Das ist wichtig, das ist diese Umlaufgeschwindigkeit. Und das zeigt ganz deutlich, in welchem Bereich wir gelandet sind. Das ist der Grund der hohen Inflationsrate. Nun gibt es natürlich Menschen, die sagen auch dabei, das dient ja auch dem Außenhandel, weil man damit natürlich günstiger im Ausland verkaufen kann, beispielsweise in US-Dollar und bekommt dafür mehr Euro. Man hat also Wettbewerbsvorteile gegenüber USA. Das ist die eine Seite der Medaille. Wenn es aber so ausufert, gibt es ein weiteres Problem. Deutschland ist nicht mehr in der Lage, heute noch Experten aus der Welt für sich zu gewinnen. Welcher Ingenieur, welcher Fachmann, welcher Akademiker möchte nach Deutschland gehen und von wertlosen und immer wertloseren Euros bezahlt zu werden? Mit anderen Worten, es fehlt das Fachpersonal, die Kompetenz, die Akademiker, die Experten in Deutschland. Und das führt dann wiederum zur Deindustrialisierung von einer anderen Seite, die wir sonst immer besprechen. All diese Faktoren schwingen dabei mit, wenn ich solche Berichte höre.
Sprach der Makroökonom, Herr Professor Dr. Dr. Professor Popp. Nein, das sind wirklich interessante Zusammenhänge, die du hier bringst, Andreas. Ich sehe noch eine andere Seite, nämlich mir klingen die Worte des WEF im Ohr, dass am Ende dieses Great Reset niemand mehr etwas besitzen wird. Denn das ist ja ganz klar, dass auch dieses Verhalten irgendwann in Richtung Enteignung führt.
Darauf läuft es hinaus, aber mit niemand meint er eben halt die Masse. Es wird aus meiner Sicht immer noch eine kleine Gruppierung geben. Er wird mit Sicherheit auch dazu gehören, die nicht alles verlieren werden. Und wenn beispielsweise ein Bill Gates als der größte Landbesitzer von Agrar- und Ackerland in USA ständig seine Ländereien erweitert und kauft, dann macht er das mit Sicherheit nicht, weil er davon ausgeht, dass er in wenigen Jahren enteignet wird. Das heißt, es gibt dann ja immer welche, die sagen, wir verleihen es euch, und dann gibt es welche, die es verleihen müssen, die es leihen müssen.
So, jetzt kommen wir zu einem neuen Thema. Wir müssen ein bisschen straffen, Andreas, denn wir haben noch einiges auf dem Programm. Es geht jetzt wieder um das Thema Energie in Deutschland. Und die hohen Räte und die großen Köpfe, die sitzen zusammen, die streiten inzwischen. Man streitet darüber, wer wird überhaupt darüber entscheiden, wer welches Gas, wie viel, wann bekommt. Das heißt ja, Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller hat sozusagen da die Prokura, aber Der ist von den Grünen und inzwischen gibt es große Gegenbewegungen, dass genau der vielleicht die falschen Entscheidungen treffen könnte, die eben gegenläufig sind zu den Interessen von Industrie und Wirtschaft. Also darüber wird gestritten. Dann kommen jetzt konkrete Bedrohungsszenarien, die auf die Bürger zugelassen oder losgelassen werden, richtig. Vorher waren es Warnungen, jetzt kommt das näher. Und das heißt denn, im Winter droht Millionen deutschen Haushalten ein Ausfall ihrer Heizungen. Darüber hat Wochenblick.at sich ein bisschen näher ausgelassen. Da gehen wir auch mal rein. Die greifen einen Bildbericht auf von letzter Woche über eine geheime Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und den Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer. Und da hat auch teilgenommen Bundesnetzagenturchef Klaus Müller und Vertreter mehrerer Bundesministerien, an der auch eben Müller in diesem Kreis mit drin ist. Grund dieser Dringlichkeitssitzung war die sich konkretisierende Sorge der Bundesregierung, dass eben Millionen Heizungen ausfallen könnten, wenn infolge von Gasknappheit der Druck in den Gasnetzen plötzlich absinkt und sich die Heizungen im Winter abschalten. Und die Regierung plant jetzt in Verbindung übrigens mit diesem Treffen letzte Woche auch die dritte Notfallstufe Gas auszurufen, 24 Stunden nachdem die Versorger Alarm geschlagen haben. Und dann heißt es, werden nicht marktbasierte Maßnahmen ergriffen. Was bedeutet, dass künftig dann der Staat die Gasversorgung sicherstellt oder es zumindest versucht, denn auch dann wäre noch lange nicht gewährleistet, dass genügend Gas für alle da ist. Zudem bräuchte es massenhaft Fachleute, um die ausgefallenen Heizungen wieder in Gang zu bringen.
Wir hatten vor einem Monat rund diese gesamte Geschichte detailliert beschrieben, was das bedeutet, wenn eine Gastherme feststellt, dass zu wenig Druck in die Zuleitung reinkommt. Denn dann interpretiert die Gastherme, es könnte ein Leck in der Zuleitung sein. Und was macht er? Er schaltet sofort die gesamte Gastherme ab und damit ist sie ausgeschaltet. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass man nicht einfach den On-Schalter drückt und dann ist sie wieder an, sondern dass das ein komplexerer Vorgang ist, sie wieder anzuschalten. Da muss ein Monteur kommen, muss das Ganze wieder gerade programmieren und dann erst wieder anschalten. Denn so einfach geht es nicht. Es könnte ja wirklich mal ein Leck drin sein. Aber in diesem Fall ist genau das der Punkt. Und dann kommt es dazu, dass wenn natürlich jetzt großflächig in Deutschland im Rahmen zum Beispiel einer solchen Situation diese riesen Gasdinger ausfallen und dann zusätzlich natürlich auch die Wärme nicht mehr produziert wird, das ist ja dann der Nachteil, wenn die Gasthermen ausfallen, und dann noch die Wasserrohre platzen, in denen Wasser ist beispielsweise, dann haben wir nämlich die nächste Kettenreaktion dieser Situation. Ist interessant, dass wir genau das vor rund einem Monat oder vor knapp 6 Wochen ziemlich detailliert besprochen haben und jetzt kommt es in den Massenmedien an und wird dann als große Diskussion im Hintergrund geregelt.
Andreas, die haben auch nicht so viel Zeit, die ganzen Podcasts zu hören, die hängen. Und deswegen sind die jetzt erst bei dem Podcast angekommen, wo du das alles schon erklärt hattest.
Das könnte natürlich sein. Also man kann Ihnen empfehlen, vielleicht das eine oder andere doch mal zuzuhören oder dass bestimmte Politiker unseren Podcast mal hören und dann nur die Dinge, die relevant sind. Solche Dinge sind nämlich relevant. Die haben wir wirklich explizit besprochen. Da hätte man da schon vorher drauf kommen können. Es sei denn, man will es gar nicht.
Na, es gibt ja genügend Politiker, die uns hören. Das wissen wir ja aus verschiedenen Quellen und ja, das wird schon jemand weitergegeben haben. Es ist gut, dass wir das hier besprochen haben, sonst wüsste die Welt das alles nämlich gar nicht. Andreas, am Donnerstagabend letzter Woche hat das Kabinett sich auf diese sogenannte Gasumlage geeinigt. Die soll ab Herbst zu Preissteigerungen für alle Gaskunden sorgen. Und dein Lieblingsminister Habeck hat gesagt, die Entscheidung der Bundesregierung für die befristete Umlage werde und müsse von weiteren Entlastungen für die Bürger begleitet werden. Das heißt also rechte Tasche, linke Tasche, oder?
Ja, das ist genau das. Nach dem Motto, wir müssen jetzt eine Gasumlage holen, aber das kostet den Menschen zu viel Geld. Jetzt müssen wir eine Möglichkeit finden, wo sie das Geld hintenrum wieder einsparen können. Und am Strich gesehen geht es darum, dass hier Steuergelder mehr oder weniger nur umgeswitcht werden. Wie gesagt, rechte Tasche, linke Tasche. Also völlig absurd. Das ist wie eine Beschäftigungstherapie.
Es hat mal das Verbraucherportal Check24 eine Berechnung gemacht. Für einen vierköpfigen Musterhaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, Zusatzkosten haben sie ausgemacht von zwischen 357 bis 1190 Euro pro Jahr. Zum Beispiel zahlte eine solche Familie im Juli 2021 1301 Euro für ihr Gas. Im Juli 2022 sind es schon 3415. Bei einer Umlage von 5 Cent kämen auf die Musterfamilie Gesamtkosten von 4.605 Euro im Jahr zu. Ein Anstieg von 3.304 Euro bzw. 254% im Vergleich zum Vorjahr. Und die Bundesregierung will mit der Umlage einen Zusammenbruch von Importeuren als Folge stark gedrosselter russischer Gaslieferungen verhindern. Diese Umlage soll ab Anfang Oktober greifen und dann zum Beispiel Gasversorgern wie Uniper zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz beschaffen und kaufen sollen für ausbleibende Gasmengen. Andreas, wenn man die Zahlen hört, die da auf die Familien zukommen, dann geht es ja noch schneller in Richtung Enteignung. Das ist ja auch eine Form von Enteignung.
Das ist auch der Grund, warum der Immobilienmarkt schon längst gerade am Einbrechen ist. Das wird noch nicht argumentiert, weil die Zahlen noch nicht vorliegen. Aber wir haben ja das Ohr wirklich immer am Puls. Und ich habe wieder mit vielen Immobilienmaklern aus verschiedenen Bereichen Europas gesprochen. Und wir sehen momentan, dass die Nachfrage nach Immobilien massiv rückläufig ist, die Preise permanent gesenkt werden, sogar in 1A-Lagen. Das hängt damit zusammen, dass die Energiekosten die zweite Rate für die Immobilie ist und eventuell in einer sehr absehbaren Zeit höher wird als die eigentliche Finanzierungsrate. Und das haben wir heute schon, dass wir in bestimmten Gebieten, wo die Mieten günstig sind, dass die Miete geringer ist als die Nebenkosten, die obendrauf kommen. Und das könnte sich natürlich durchsetzen. Und wenn man jetzt noch rechnet, dass der Zins sich entsprechend noch nach oben entwickelt, dann ist jemand, der heute eine Rate hat von 1.000 Euro, ruckzuck bei 4.000 oder 5.000 Euro. Und das vielleicht, wo er nur 3.500 Euro verdient. Jetzt muss man sich fragen, worauf führt das hinaus?
Ja, ich sehe übrigens gerade eine Meldung, ich muss da ganz kurz reingehen, dass das meldet die Bild-Zeitung, dass die Staatsanwaltschaft inzwischen gegen Patricia Schlesinger und ihren Ehemann ermittelt. Hier heißt es, jetzt könnte die Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Schlesinger auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Wie der Tagesspiegel berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin gegen Schlesinger, ihren Mann und den bisherigen RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Storl. Demnach wurde wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Da wird sich wahrscheinlich jetzt Olaf Scholz im Hintergrund einfeixen, weil er sagt, damit habe ich eine wunderbare Ablenkung von meiner Cum-Ex-Affäre, wo hier gerade mein Umfeld mehr oder weniger auffliegt mit Bargeldern in irgendwelchen Schließfächern und die Situation, dass Herr Olaf Scholz da ja doch ziemlich involviert ist und es ernstzunehmende Journalisten und auch Autoren gibt, die ganz deutlich sagen, sie können beweisen, dass der Bundeskanzler Scholz gelogen hat. Da passt es natürlich ganz gut jetzt auch ins Spiel, aber so trifft es jetzt mittlerweile alle. Die Wechselwirkung ist ein Gesetz in der Natur, findet man immer wieder, wenn man liest die Bücher im Lichte der Wahrheit. Dann weiß man, es gibt drei wesentliche Gesetze. Das Gesetz der Schwere. Wenn man sich beschwert zum Beispiel, dann wird man schwerer. Ja, das zieht einen nach unten, wenn man sich beschwert. Und dann gibt es das Gesetz der Wechselwirkung und das Gesetz der Anziehung der Gleichart. Und hier haben wir sowohl die Anziehung der Gleichart, weil sie gehören zu einer Kaste, Politik, Journalismus und so weiter und Wissenschaft mittlerweile auch. Schade drum. Aber wir haben hier eine genau solche Situation der Wechselwirkung. Um die kommt niemand rum. Alles, was man hineingibt, kommt irgendwann wieder zurück.
So ist das und deswegen muss man sich auch immer überlegen, was darf ich sagen, was nicht. Deswegen ist unsere Arbeit hier auch ein ständiger Eiertanz. Also man versucht, sich zurückzuhalten, wo es nur geht, die Dinge dennoch klarzustellen und klar darzustellen, was eben auch sehr wichtig ist. Ja, okay, Andreas, wir sprechen also darüber, dass die Energie teurer, teurer, teurer wird, dass der Staat eingreift. Herr Habeck war ja neulich bei den Kataris und hat da ganz große Pressekonferenzen danach gegeben, hat sich mehr oder weniger als Retter der Nation aufgespielt, wenn ich das mal so salopp sagen darf, und gesagt, so, das ist also hier eine tolle Sache, unser Gas ist sicher, es gibt keine Probleme oder nicht so viele. Und das war im März, da ist er nach Doha geflogen und hat den Scheichs die Hände geschüttelt, hat sich sogar, wie wir an mehreren Fotos gesehen haben, vor dem Energieminister von Katar verneigt und hatte gesagt, man muss jetzt mit Partnern, die ihre Eigenheiten haben, sprechen. Er habe keine andere Wahl und Rhabarber, und es sei großartigerweise, wie er wörtlich gesagt hatte, eine Energiepartnerschaft fest vereinbart worden, verkündete Robert Habeck. Mehr noch, Katar sei sogar langfristig offen für erneuerbare Energien und mehr Klimaschutz. Jetzt, fast 5 Monate später, scheint dieser Deal vergessen, denn diese Nachricht kam ganz nebenbei, als sich Herr Habeck vor einer Woche in Bayreuth einer wütenden Menge Demonstranten gestellt hatte. Da hat er laut Bild auf seiner Sommertour gesagt, die Kataris haben sich entschieden, kein gutes Angebot zu machen. Und die Unternehmen, mit denen ich damals da war, haben sich im Moment woanders Gas besorgt. Demnach ist also der groß angekündigte Katar-Deal geplatzt. Wie lange Habeck das schon weiß, das ist allerdings unklar, schreibt der Münchner Merkur.
Ist natürlich eine äußerst peinliche Situation. Und zwar nicht, dass der Deal geplatzt ist, sondern dass man so auf den Putz gehauen hat. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das Bild mit dem Diener von Herrn Habeck gegenüber dem Politiker dort. Und ich habe gleich geguckt, was für ein Fußboden ist. Ich dachte, Mensch, wenn da ein Holzfußboden ist, hat er gleich einen Splitter im Kinn. Und da habe ich nur gedacht, oh. Aber jetzt ist das Ganze aufgeflogen. Es ist eigentlich erwartungsgemäß im Rahmen dieser Politik. Wie soll ich es noch anders bewerten?
Ja, und während das alles zutage tritt, ist es eben genau die Bundesregierung, Wirtschaftsministerium, Superministerium von Superminister Habeck, das davon spricht, dass Millionen Heizungen in Deutschland ausfallen könnten. Und Andreas, wenn man sich so diese Meldungen anguckt, man hat das Gefühl, dass immer wieder Nachrichten produziert werden sollen, die zwischendurch die Gemüter ein bisschen abkühlen und beruhigen und sagen, naja, da kommt dann was aus Katar oder so. Und hier diese Meldung wird aber dann gar nicht groß gefahren, dass es nichts wird.
Naja, wir haben hier mittlerweile die Meldungen von 2020, 2021, die wir damals schon mehr oder weniger vorgegeben haben. Und jetzt sind natürlich die Würfel gefallen und dieser Point of No Return ist überschritten. Und jetzt kann man natürlich noch in dieser Form versuchen, die Leute bei der Stange zu halten, nämlich in der Angst zu halten. Und das ist genau der Unterschied zu dem, was wir machen. Wir wollen keine diffuse Angst machen, das machen die anderen, sondern wir sprechen von klaren Informationen, die Sorge bereiten, definitiv. Aber nur wer geistesgegenwärtig diese Zusammenhänge versteht, der weiß auch, was dann zu tun ist. Einmal sich richtig auszurichten, dem Licht, aber auch ganz konkret. Wenn ich weiß, dass der Strom ausfällt, dann brauche ich mir keinen Heizlüfter kaufen mit einem Stromkabel dran, sondern was ich dann brauche, ist zum Beispiel eine externe Stromversorgung. Deshalb reden wir über den EcoFlow, wo man sogar in dicht besiedelten Gebieten, ich sage mal, wirklich geräuschlos seinen Strom haben kann, nutzen kann mit den entsprechenden Aggregaten, die man dazu bringt. Ich habe das ja neulich schon mal gesagt, man kann ja sogar noch die entsprechenden Aggregate aufstocken, also quasi in wirklich extrem hohen Dimensionen der Stromspeicherung reinkommen, mit Solar und eben halt auch mit den Möglichkeiten des Akkumulators, den man auflädt zwischendurch, wenn dann mal zwischendurch Strom kommt. Also das sind schon wirklich wichtige Dinge und da geht es eben nicht um die Panik, sondern es geht darum, geistesgegenwärtig klar die Situation erkennen, Ruhe bewahren, Überblick verschaffen und dann seine Entscheidungen im Rahmen seiner Möglichkeiten auch zu fällen. Von Panikmache ist da überhaupt keine Rede, denn es bringt ja nichts, die Realität zu verweigern.
Richtig. Und es ist auch wichtig, es gibt ja auch zum Beispiel, damit man wenigstens sein Mobiltelefon aufladen kann, diese Powerbanks. Und das sind alles Gerätschaften, die kann man sich eben auch, also Powerbanks sind ja auch nicht so teuer, hinstellen. Man kann sie sich vorbereiten, dass man im Falle eines Blackouts, und ich meine, was wollen wir denn noch weiter und immer wieder berichten? Wir tun es, um weiter auch aufmerksam zu machen auf dieses wichtige Thema. Aber ein Blackout, ein Stromausfall, kommt wie das Amen in der Kirche. Und wenn der Herr Müller, der Bundesnetzagenturchef, jetzt fordert, von den Bürgern mindestens 20% Strom einzusparen, und also die müssten deutlich mehr tun, die Verbraucher in Deutschland, sagt er, dann weiß man auch, dass das, was jetzt noch als Empfehlung oder als Warnung geäußert wird, irgendwann eine Verordnung werden könnte. Es wird wirklich unangenehm werden. Andreas, und während Industriebosse Alarm schlagen, wir werden darüber das nächste Mal sprechen, gibt es jetzt auch, ich habe es vorhin schon angekündigt, neue Nachrichten von deinen Informanten. Und da heißt es ja auch, dass eben die Bürger jetzt mehr und mehr wahrnehmen, auch die, die jetzt nicht zu den Erwachten gehören, dass es eng werden könnte. Und in diese Richtung zielen deine neuen Informationen.
Mein erster Impuls war, als ich das gestern bekommen habe, ob wir einen Sonderpodcast noch machen, auch während des Kongresses noch irgendwie zwischendurch. Aber wir haben uns dann entschieden, es nicht zu machen. Wir wollen es dann wirklich nur für ganz akute Situationen uns doch vorenthalten. Und wenn dann es weiter sich so entwickelt, wie es sich hier abzeichnet, dann wird es wahrscheinlich bald wieder Sonderpodcasts geben. Also, es gibt hier wieder bestimmte Gremien, die zusammensitzen und die aus Steuergelder finanzierte Krisenexperten, die wurden wieder neu eingenordet. Und jetzt geht es um Folgendes. Man will offenbar mit Gewalt gegen Demonstrationen, es ist ein Fragezeichen, was sich dahinter stellen muss, Plünderungen und Aufständen im Bereich O bis O. Und mit O bis O, das kennen wir, Oktober bis Ostern. Da soll vorgegangen werden.
Das ist doch, ist das nicht das Wording von Herrn Lauterbach?
So ist es. Es verstärkt sich immer mehr der Eindruck, dass es zu einer Nebenabsprache im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ist, welches Lauterbach ja eben halt auch massiv beeinflusst. Und da ist dieser Begriff O bis O, Oktober bis Ostern, ja regelmäßig genutzt worden von ihm. Und am 3.8. hat Frau Lamprecht, die Bundesverteidigungsministerin, einen Tagesbefehl des Bundesministeriums für Verteidigung unterschrieben. Danach ist der Einsatz der Bundeswehr zur Befriedigung der Lage und zur Absicherung der notwendigsten Versorgung genehmigt worden. Das sagt sich so einfach. Das sind schon gewaltige Auswirkungen. Der Einsatz der Bundeswehr wäre dann im Katastrophenfall, zum Beispiel bei einem Blackout und so weiter, offiziell legitimiert. Und die Landesregierungen könnten dann jederzeit die Bundeswehr anfordern. Zentraler Koordinator ist der Generalmajor Carsten Breuer. Also an
das war doch der letztes Jahr eingesetzt wurde, auch für die ganzen Corona-Sicherheitsmaßnahmen.
Genau, der war das. Und was mich hier so ein bisschen sprachlos gemacht hat, ist die Formulierung von Frau Lamprecht. Denn hier wird eine klare Marschrichtung vorgegeben. Ich möchte das mal kurz hier vorlesen, was dort drin stand. Ich zitiere also: Zur Abwendung von zu erwartenden Katastrophenlagen aufgrund der Pandemie und des russischen Angriffskrieges trifft die Bundeswehr Vorkehrungen, die Exekutive in Deutschland zu unterstützen. Durch die absolut positive Wahrnehmung des Bundeswehreinsatzes in der Pandemie 2021, bei den Gesundheitsämtern zum Beispiel, in der Bevölkerung, gehen wir von einer hohen Akzeptanz in weiteren Teilen der Bevölkerung aus. Die rebellierende und gewaltbereite Masse wird mit ca. 35% eingeschätzt. Auch die Landesregierungen können direkt auf die Personal- und Materialressourcen zur Sicherstellung des inneren Friedens und der Grundversorgung zugreifen.
Andreas, 35% der Bevölkerung wird so eingeschätzt, dass die auf die Straße gehen oder unruhig werden? Das ist ja mehr als ein Drittel.
Das kann man so sehen. Also das sind schon dramatische Zahlen. Aber heute ist ja jeder, der sich Sorgen macht und jeder, der sagt, ich möchte es warm haben und jeder, der sagt, ich möchte meine Kinder ernähren können, ist automatisch ja schon zum Nazi verkommen. Das ist ja das Problem. Daran sieht man die Hilflosigkeit, wo das System sich befindet. Ich gehe gehe noch mal weiter. Also um die entsprechenden Bundeswehreinheiten zu ordern, braucht man natürlich eine Ausrufung der Notlage, wie Corona bzw. einer auch wie auch immer gearteten Katastrophe. Das ist also notwendig dafür. Aber Herr Lauterbach sprach ja schon von den Killerviren. Also alle Ressourcen der deutschen Streitkräfte sowie alle Ausrüstungsgegenstände des Heers sind disponierbar. Die wichtigste Aufgabe ist, neben der Sicherstellung des inneren Friedens, die Abschreckung der manipulierbaren Masse von Querulanten durch reine Präsenz an neuralgischen Plätzen und zur Durchsetzung von Maßnahmen aus dem neuen Infektionsschutzgesetz. Also ich argumentiere hier aus diesem Originalbefehl an die Bundeswehr. Die Argumentation wird unterfüttert durch die enge Personaldecke im Bereich der Polizei und den vielen krankheitsbedingten Ausfällen. Der Einsatz von stumpfer Gewalt, soweit möglich, zu verhindern, obliegt den lokalen Kommandostrukturen. Hier ist das Zitat Ende.
Andreas, wenn ich das so höre, also das heißt, das Militär wird dann auf den Straßen patrouillieren und vielleicht ist es ja auch so etwas, dass sie damit jetzt schon anfangen, damit man sich an das Bild gewöhnt, wie das ja auch in Bananenrepubliken üblich ist, dass da überall das Militär patrouilliert, dass keiner mehr irgendwas Falsches sagt oder tut. Die Frage ist jetzt, wenn ich das kurz zwischenwerfen darf, wie ist das denn? Wir haben ja viele Informationen, dass sowohl bei der Polizei als aber auch bei der Bundeswehr durchaus eine ganze Menge Leute sind, die dieses ganze Spiel gar nicht mehr mitmachen wollen?
Das ist eine durchaus berechtigte Frage, zumal diese Berufsgruppe Polizei und auch Soldaten tatsächlich relativ oft Klardenker sind, mit einem hohen historischen Bewusstsein. Und das heißt also auch mit einer demokratischen Verantwortung. Das ist mir aufgefallen in den Gesprächen. Das sind dann meistens die, die man dann auch wieder mit dem Attribut rechts gleich wieder betitelt, weil sie selbst denken und vielleicht konservative Grundhaltungen haben. Also ich will noch mal kurz darauf eingehen. Die Berliner Zeitung hat heute, also am 8.8. dazu Folgendes geschrieben, nicht Folgendes geschrieben, sondern Folgendes geschrieben, was ich jetzt hier zusammengefasst habe. Da heißt es zum Beispiel, dass die zusammengefasste Streitkräftebasis wie mobile logistische Truppen, ABC-atomare Spezialisten, biologische Einheiten, chemische Abwehrkräfte, Feldjäger und so weiter, wenn man das liest, wird dann immer ganz komisch, im Zusammenhang mit dem deutschen Beitrag zur Erfüllung der NATO-Bündnisverpflichtungen um insgesamt 1.900 Dienstposten verstärkt werden. 1.900 Dienstposten. Also hier passiert gerade was. Mit der Aufstellung des sogenannten territorialen Führungskommandos der Bundeswehr will man ab Oktober die nationale territoriale Führungsfähigkeit über das gesamte Spektrum Frieden, Krise und Krieg herstellen.
Also 1.900 neue Dienstposten, ja. Andreas. Nun haben wir an den Flughäfen zu wenig Leute, in den Restaurants und Gaststätten und Hotels sind zu wenig Leute, in den Dienstleistungsbetrieben überhaupt sind zu wenig Leute, das Handwerk sucht Leute, alle Gewerke suchen händeringend Menschen. Auszubildende gibt es kaum noch, die Babyboomer gehen in Rente, danach kommt nicht mehr viel. Wo bekommen die denn auf einmal 1.900 Dienstpostenbesetzungen her?
Naja, aus dem Beamtenapparat, da gibt es immer einige, die das machen wollen. Man baut ja hier mit dem Dienstposten letztendlich die Koordinatoren auf, die im Dienst stehen, nicht nur in der Exekutiven als Soldaten, sondern das sind vor allem auch diejenigen, die die Administration noch weiter übervölkern. Das heißt, die Staatsquote wird noch größer erhöht. Noch mehr Menschen in der Bundesrepublik Deutschland sind von Steuergeldern und vom Staat abhängig. Und damit wird es immer schwieriger natürlich, dass man dort, oder man versucht es zumindest, vom Volk her zu viel Gegenwind bekommt. Man muss diesen 35% Potenzial, die da drohen offenbar, denen muss man was entgegenstellen. Und da stockt man seine eigenen Leute auf. Und da wird dann schlicht und ergreifend einfach die Preise hochgesetzt, die Kosten hochgesetzt, die Schulden weiter aufgebaut. Okay, bisher war die operative Führung der Armee im Inland über viele Bereiche ja bereits verteilt gewesen, aber jetzt wird sie in Berlin offenbar gebündelt und unmittelbar dem Verteidigungsministerium unterstellt. Also Leiter des Aufbaus und erster Befehlshaber soll Generalmajor Carsten Breuer werden. Den kennen wir ja schon bereits aus den Einsätzen der Operation Sunrise, hatten wir schon gehabt. Für mich verdichtet sich, und das hast du schon angesprochen, immer mehr die Sorge, dass Deutschland zukünftig von einer Militärjunta gesteuert wird, wie wir es in vielen Diktaturen kennen. Ich hätte fast anderen Diktaturen gesagt, wie wir es in vielen Diktaturen kennen. Und so läuft es Stück für Stück immer ein bisschen mehr aus dem Ruder.
Das heißt mit anderen Worten, das System oder die Regierung ist in innerer Aufregung. Man erwartet da einiges, was passieren könnte. Und man weiß jetzt gar nicht, also was du jetzt berichtet hast, heißt ja auch, dass man empfiehlt, dass keine Gewalt, keine stumpfe Gewalt angewendet wird gegen die Menschen. Mit anderen Worten, Appell, diejenigen, die auf die Straße gehen, die demonstrieren, sollen sich, wie immer ist dies unsere absolute Aufforderung, nicht nur Empfehlung, sondern Aufforderung, friedlich verhalten. Freundlich, friedlich, aber in ihrer geistigen Haltung durchaus auch konsequent.
Wir dürfen nicht vergessen, und das weiß ich nicht, inwieweit das mit dem europäischen Gesetz überhaupt zu vereinbaren ist, dass es den Vertrag von Lissabon gibt. Und nach dem Vertrag von Lissabon dürfen unter bestimmten Umständen, nein, darf Gewalt angewendet werden gegen das eigene Volk, auch gegen Remonstrationen. Also zum Beispiel ein Bundeswehrsoldat, der zum Beispiel einen Befehl verweigert, gegen den darf Gewalt angewendet werden. Übrigens bis hin zur Todesstrafe. Da hat Herr Professor Schachtschneider einen interessanten Artikel mal drüber gemacht und sehr explizit. Und da gibt es viele Verfassungsrechtler, die den bestätigt haben. Rupert Scholz zum Beispiel. Rupert Scholz hieß ja der Verteidiger. Rupert Scholz, der ehemalige Verteidigungsminister, der hat das auch sehr deutlich mal gemacht. Also das ist schon die Klasse derjenigen, die sich mit Rechtssystemen auskennen. Also man plant hier offenbar etwas, aber ihr wisst ja auch, wie wir dazu stehen. Wir glauben nicht, dass es dazu kommen wird für diejenigen, die strategisch schlau, geistesgegenwärtig und im Gottvertrauen agieren. Und die haben die beste Chance.
In diesem Sinne heißt das auch wieder, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende, heißt das, den Weg weiterzugehen, die Augen offen zu halten, die Sinne weiter aktiv zu stimulieren, um so viel wie möglich aufzunehmen, ohne sich verrückt zu machen. Es gibt viele Leute, die sagen, ich bin erschöpft, ich kann die Meldungen nicht mehr konsumieren, mir ist das zu viel. Das verstehen wir und deswegen empfehlen wir auch, geht ruhig mal zwischendurch raus aus den Nachrichten. Heute bist du aber laut mit deinem Orchester. Und aber auf der anderen Seite alle Meldungen auch aus einer gewissen Distanz betrachten und nicht die berühmte Was-passiert-wenn-Maschine anwerfen. Heute gibt es wieder ein Abendgebet, wir sind wieder im alten Rhythmus. Ich freue mich drauf und Andreas, ich weiß ganz genau, was du jetzt machst.
Den Knopf drücken und der schwarze Kaffee läuft raus.
Hast du toll erklärt.
Genau so. Nächstes Mal gehe ich da genauer drauf ein. Alles Liebe.
Tschüss.